Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Kneißl, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Funkquellen aus dem Exil.
Einen schönen guten Morgen an Sie alle in Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Ja, ich freue mich nämlich auch sehr. Ich freue mich auf jedes Gespräch, aber das heutige Gespräch ist ein spezielles Gespräch. Es ist politisiert worden. Es ging eigentlich nur um einen Ball und um Spaß und um Integration. Aber heute ist das Thema so politisch, dass schon Politiker und Institutionen sich einschalten müssen. Und zwar, wir sprechen über die Fußball-WM in Katar, die berüchtigte Fußball-WM in Katar. Meine erste Frage wäre, bevor ich das Ganze starte, schauen Sie überhaupt Fußball? Wie ist Ihre Beziehung zu Fußball erstmal?
Fußball schaue ich schon, aber ich schaue jetzt nicht die Clubspiele, sondern wenn, dann eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft schon, wobei ich erst einsteige ab dem Viertelfinale. Also was sich vorher abspielt, interessiert mich nicht so sehr. Und ich darf behaupten, dass ich eigentlich von den letzten WM, der letzten, sage ich einmal, 20 Jahre, fast immer das Halbfinale und Finale gesehen habe. Also da zittert man einfach mit und da trifft man sich im Bekanntenkreis. Und das sind nette Erinnerungen.
Ja, ja. Sie sind Fan der österreichischen Nationalmannschaft, wenn ich das jetzt einfach
nein.
mal so...
Nein. Das wow. Die österreichische Nationalmannschaft hat in meiner Erinnerung nach auch in den letzten Jahrzehnten nicht in ein Halb- oder ein Viertelfinale gebracht. Aber, weil Sie die Frage stellen, ich erinnere mich sehr, sehr gut, als wäre es gestern gewesen. Das war 1976 Córdoba in Argentinien, als Österreich Deutschland besiegte, Krankl. Und also diese unglaublichen, fast hysterisch euphorischen Aussagen des damaligen Moderators, ich glaube, es war Edik Finger Junior, im Radio, das erinnere ich mich sehr gut. Ja. Also das
war historisch, ja. Das war echt historisch.
Das war absolut historisch, aber darüber hinaus habe ich zu keinem Zeitpunkt mit der österreichischen Mannschaft mitgezittert. Und damals war ich 11.
In Deutschland ist ja die Weltmeisterschaft ja immer ein großes Thema. Ich meine, Deutschland gehört ja zu den Top-Mannschaften der Welt. Auch auf Clubebene ist Deutschland mittlerweile mit der Bundesliga sehr, sehr erfolgreich. Jetzt ist Deutschland auch dabei bei der Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft wird täglich gefühlt überall und in jedem Sender kritisiert. Sie können sich vorstellen, warum. Es ist ein arabisches Land. Es ist ein Land, was kritisiert wird aufgrund seiner politischen Haltung zu Frauenrechten, zu Homosexualität etc. pp. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir bestimmte Symbole dort oder bestimmte Zeichen setzen wollten, indem man zum Beispiel so eine Armbinde, Kapitänsbinde mit verschiedenen Farben, um etwas ausdrücken zu können. Und das wurde alles unterbunden von der katarischen Regierung. Bier darf auch nicht getrunken werden. Das ist auch plötzlich entschieden worden, spontan. Vorher hat man nicht darüber geredet. Ich denke, bewusst nicht darüber geredet. Was halten Sie von dem Ganzen, von der ganzen Thematik? Wie berüchtigt ist diese WM für Sie? Finden Sie das auch nicht so in Ordnung, was da jetzt gerade läuft?
Also ich finde das Gesamte, wenn ich es mit einem Wort beschreiben will, es ist verlogen. Ja. 2015 wurden diese Spiele an Katar vergeben. Damals haben das, würde ich sagen, mal alle irgendwie akzeptiert, abgenickt. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals zu irgendeinem Zeitpunkt einen Aktivismus gab, ob auf politischer Ebene oder von Nichtregierungsorganisationen. Man hat es einfach abgenickt. Und Katar hat sich in diesen 7 Jahren jetzt nicht zum Schlechteren oder zum Besseren verändert. Ja, Katar ist Katar geblieben. Es ist jenes Emirat am Persischen Golf, das zu einem sehr frühen Zeitpunkt ins Flüssiggas eingestiegen ist, LNG, und damit an sich zu einer Supermacht im Flüssiggasbereich wurde. Und mit dem Geld, das das Land sich erarbeitet hat, und ich würde sagen, da war schon auch sehr viel Wissen, Cleverness dabei. Man hat auch es verstanden, die besten Köpfe zu rekrutieren, vielleicht für unsere Zuhörer eine wichtige Kennziffer. In Katar leben um die 3 Millionen Menschen, davon sind aber nur 300.000 Staatsbürger, also haben einen katarischen Pass mit allen Rechten, die dazugehören. Ja?
Also und was für Rechte, das ist echt wahnsinnig.
Und daher 10%, wenn Sie so wollen, Einheimische und 90% Residents, ja. Und wenn Sie im Außenministerium unterwegs sind, wenn Sie im Ölministerium unterwegs sind, treffen dort auf Niederländer, Portugiesen, Franzosen, plus natürlich im Sicherheitsbereich viele Söldner aus Südasien, ob Indien, Pakistan, Nepal, also damit steht Katar nicht alleine da. Das ist eine ähnliche Situation in vielen dieser arabischen Golfstaaten, weil man einfach die Sicherheit ausgelagert hat, weil man auch diplomatische Arbeit, Beamtenarbeit ausgelagert hat. Also das sind jetzt nicht nur, wenn Sie so wollen, Gastarbeiter oder Expats, die eben in der Ölwirtschaft oder eben im Hospitalwesen unterwegs sind. Nein, überall. Und Katar hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt diversifiziert, ist also weg aus dem Öl, ist mittlerweile übrigens auch nicht mehr OPEC-Mitglied und hat einen sehr, sehr eigenständigen Weg eingeschlagen. Also wirklich zu einem sehr frühen Zeitpunkt Flüssiggas, als noch niemand darüber sprach und ist damit auch jetzt eine beliebte Reisedestination für deutsche Wirtschaftsminister wie Habeck, der zum einen dorthin reiste. Ich glaube, es war im April oder Mai mit großen Tam-Tam und eben großen Ankündigungen, um dann jetzt vor einigen Tagen zu sagen, ja, die Vergabe der WM an Katar war eine völlig bekloppte Idee. Also ich meine, entweder oder, ja, ich möchte jetzt ins Geschäft kommen mit jemandem, dann kann ich aber nicht 2 Tage später meinen Geschäftspartner öffentlich diffamieren, auch wenn es sich um eine andere Agenda handelt. Und das zeigt einfach nur, da sind wir wieder bei den schlechten Manieren, die grassieren. Da geht es jetzt nicht nur um Grips, sondern wirklich um schlechte Manieren. Und Katar hat mit dem Staatsfonds, der katarische Staatsfonds, sehr, sehr früh weltweit investiert. Also katarische Aktionäre sitzen in der Deutschen Bank, in vielen anderen europäischen Banken, bei Volkswagen, ganz, ganz stark. Ich glaube, die haben sogar 2 Aufsichtsräte dort. Also Katar hat über seinen Staatsfonds finanziert wird aus Einnahmen aus diesem sehr lukrativen Flüssiggasbereich, ist breit diversifiziert. Sie sind bei Volkswagen vertreten, ich glaube mit 2 Aufsichtsräten, in vielen Banken, nicht nur Deutsche Bank, Société Générale. Sie haben, glaube ich, sogar als Mehrheitseigentümer eine ganze Reihe von Fußballclubs.
Oh ja.
Und damit wurde auch in gewisser Weise der Weg geebnet, ja, für dieses WM-Interesse. Und Katar hat aber auch eine sehr, sehr intensive Außenpolitik. Also Katar hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt mitgemischt im Syrienkrieg, den ich nie als Bürgerkrieg bezeichnet habe, immer als Stellvertreterkrieg, wo Katar mitgemischt hat über seine Söldner. Katar ist in Libyen kriegerisch mitbeteiligt. Katar hat aber auch mit seinen Geldern Verbindungen über das Herrscherhaus auch immer wieder vermittelt bei Entführungen. Ja, ich kann Ihnen nicht 100% sagen, ob auch deutsche Geiseln freigekauft wurden, aber ich weiß, dass österreichische Geiseln freigekauft wurden. Also man hat immer wieder auch auf Katar gesetzt, sozusagen, um in brenzligen Konsularfällen die katarischen Kontakte zu nützen. Und Katar hat auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt vermittelt in der Palästina-Frage, Hamas, PLO immer wieder, da ist was weitergegangen. Beispielsweise auch als der Krieg in der Ukraine begann, und das Ausfliegen von Personen teilweise schwierig war, hat Katar auch mitgeholfen. Als Afghanistan zusammenbrach, war Katar als Erster da und hat hat mit Qatar Airways also Zehntausende und nicht vielleicht sogar so ja, jedenfalls Zehntausende westliche Bürger ausgeflogen, NATO-Soldaten und so weiter, damit die mal sozusagen aus diesem Tohuwabohu in Kabul rauskamen. Und das alles nur, um sozusagen ein größeres Bild zu zeichnen, dass man Katar immer wieder gerne angerufen hat, wenn man es gerade brauchte, weil es brenzlig war oder weil man das Geld brauchte. Und jetzt ist ein Bashing von Katar im Gange, das, würde ich sagen, seinesgleichen sucht. Weil deswegen meine erste Aussage, das alles ist ziemlich verlogen. Ja. 2015 die Vergabe, jetzt sozusagen, da wurde damals bestochen. Ich kenne mich in diesem ganzen FIFA-Geschäft nicht aus, aber da geht es um viel Geld. Und da sind Interessen und da sind Lobbygruppen und da wird mitgeschnitten, ja. Und ich möchte das jetzt in keiner Weise rechtfertigen oder besser oder korrekt darstellen, aber wenn man 7 Jahre später plötzlich jetzt mit dem Vorwurf kommt, oh, das ist ja aber ganz schrecklich, dann ist es verlogen.
Ja, das ist Fakt. Das sehe ich genauso. Das ist verlogen. Wir haben ja, Sie haben das ja auch angeeckt, dass Katar in der Sportbranche sehr, sehr, sehr stark etabliert ist. Jetzt nehmen wir Paris Saint-Germain. Wir sprechen hier von einer der besten Mannschaften der Welt, die Rekordmeister in Frankreich. Und das dank katarischem Geld. Die haben ja eine Anteilnahme von 100% an Paris Saint-Germain und die haben Dinge möglich gemacht, von denen jeder Fußballfan geträumt hat, wie zum Beispiel ganz große Spieler wie Messi und Neymar und Mbappé. Das sind wirklich Namen, die man sich nicht in einer Mannschaft leisten kann. Wir sprechen hier über utopische Summen von 200-300 Millionen Euro pro Spieler, was die da alles an Verträge haben. Und Paris Saint-Germain hat es zum Beispiel geschafft, diese 3 Spieler zu vereinen, obwohl es finanziell für andere Vereine fast unmöglich ist. Und jetzt ist sogar die Sprache von einer Zusammenarbeit zwischen einem Cristiano Ronaldo und Messi. Also das sind auch wieder 2 Namen, die unbezahlbar sind fast in einer Mannschaft. Und Katar macht es möglich mit ganz viel Geld. Auf der einen Seite finden wir das toll, die erfüllen unsere Fußballträume und auf der anderen Seite regt man sich trotzdem über das Scheichgeld auf. Da haben wir wieder diese Doppelmoral. Aber was ich nicht verstehe ist, Katar mischt sich in dieser Branche überall ein. Sagen wir mal jetzt die WM nach Katar geholt. Die haben etliche Mannschaften gesponsert. Die haben Paris Saint-Germain gehört zu 100% zu ihnen. Warum? Es geht doch nicht nur um Sport.
Nein, es geht nicht. Ja. Also Sport ist schon lange nicht mehr unpolitisch. Ich glaube, seitdem die Olympischen Spiele im antiken Griechenland erfunden wurden, war immer Politik dabei. Ja, es ging ja auch um Waffenstillstand während den Olympischen Frieden und so weiter. Also Sport ist nicht unpolitisch. Das haben wir immer wieder gesehen, auch eben bei Boykottaufrufen von Olympischen Spielen. Eben auch selbst in den 70er Jahren bereits war das gang und gäbe. Und genauso kann man dann natürlich aber auch wiederum sportliche Wettbewerbe nutzen, um eine diplomatische Annäherung zu begleiten. Berühmt geworden ist die Ping-Pong-Diplomatie zwischen der Volksrepublik China und den USA Anfang der 1970er Jahre, ja. Oder völkerverbindende Handballspiele und so weiter, ja. Das heißt, unpolitisch ist das nicht und es spitzt sich jetzt vielleicht in diesen Tagen rund um Katar zu und plötzlich sind alle wieder ganz aus dem Häuschen. Wie konnte man nur den WM-Kalender verschieben, weil normalerweise, wir wissen, die WM findet in den Sommermonaten statt und jetzt ist sie also in der Vorweihnachtszeit wegen der Temperaturen in dem Emirat. Also das alles war schon vorher, stand ja fest, ja. Und ich habe mir einige Fragen dabei gestellt. Ich habe vor allem im Jahr 2017, also im Mai 2017, Katar boykottiert wurde von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es haben eine ganze Reihe von anderen Staaten mitgemacht. Die einzigen, die ihnen sozusagen die Nabelschnur zur Welt offen gehalten haben, die Lifeline, das war der Iran. Und Katar hat immer mit dem Iran auch gute wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen unterhalten. Und Katar stand fast...
Die teilen sich ja die LNGs, die Gasförderungs-LNGs teilweise auch.
Ja, in einigen Bereichen, haben an der Straße von Hormuz und haben auch Territorien geweckt, also einige Territorialdispute auch miteinander gelöst. Und das war mit ein Grund, warum aus Saudi-Arabien und aus den Emiraten der Ruf laut wurde, Katar gehört auf eine Terrorliste. Übrigens damals, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das war im Mai 2017, wurde erstmals ein Deepfake-Video eingesetzt, um den Emir von Katar völlig zu diffamieren. Der Emir von Katar war damals, glaube ich, so 34, 35. Und man hat um Mitternacht eine Rede ausgestrahlt, die er nicht gehalten hat. Ja? Aber man hat ihm in dieser Rede über Deepfake-Videomaterial Dinge unterstellt, wie eben das Preisen der Terrorverbindungen und so weiter, das Preisen des Irans. Und am nächsten Tag haben dann also mit einer gewaltigen Geschwindigkeit die anderen, vor allem Saudis und Emirate, einen riesigen Boykott gegen Katar verhängt, was das Land also völlig an die Wand fuhr. Und ehrlich gesagt, ich habe damals nicht damit gerechnet, dass Katar das überleben würde wirtschaftlich, ja. Weil der Luftraum war gesperrt für Qatar Airways, die immerhin eine global agierende Luftlinie ist. Sie bekamen, es war die wesentliche Stromversorgung vom saudischen Festland wurde unterbrochen. Es kam zu Massenausweisungen von katarischen Bürgern aus umliegenden Staaten. Und
Milchprodukte gab es auch nicht mehr auf einmal, die wurden auch abgekattet.
Ja, und da ist Katar also völlig an die Wand gefahren worden. Und warum? Einer der Gründe mag gewesen sein. Ja, es wird darüber viel gerätselt, wie denn das so war. Aber einer der Gründe mag sein, und da ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Konkurrenten des Sheikh des Sheikh Tamim al-Thani, also des Herrschers von Katar, mit seinen Rivalen, Kollegen, Amtskollegen aus den Emiraten und vor allem MBS aus Saudi-Arabien, Kronprinz Mohammed bin Salman, der ungefähr so alt ist wie er, aneinander geraten ist, weil vielleicht war es auch sozusagen die Rivalität, die Eifersucht der anderen Buben. Warum darf der jetzt dieses große Weltmeisterschaftsschauspiel bei sich halten und nicht wir? Ja?
Um mal ganz kurz was dazu zu sagen, wo Sie gerade bin Salman erwähnen, um das zu bestätigen, diese Konkurrenz nochmal zu unterstreichen. Also Katar, der beste Freund des katarischen Emirs, das ist Nasser. Und Nasser ist der Präsident von Paris Saint-Germain, der hat sich einfach einen Verein kaufen lassen zu 100%. Und jetzt kommt bin Salman und kauft jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten hat er Newcastle United für ganz, ganz viel Geld gekauft. Also so weit geht die Konkurrenz, da haben sie auch vollkommen recht.
Absolut, das sind Buben, ja. Wer hat jetzt die größere Schaufel in der Sandkiste? Ja? Das mag man damit erklären, es gibt noch andere Ursachen, aber ich glaube, es war im Januar 2020, also fast 3 Jahre danach, kam es zu einer Beilegung dieses Boykotts. Man hat sich wieder besucht, man hat die Grenzen wieder geöffnet. Nur untergründig schwingen natürlich diese alten Rivalitäten weiterhin mit. Ja? Und da sind wir bei einer hochpolitischen Fußballveranstaltung. Ich habe ehrlich gesagt, im Jahr 2017, 18 hatte ich meine Zweifel, dass diese WM in Katar wie geplant stattfinden könnte, aufgrund dieses gewaltigen Drucks, der gegen das Emirat ausgeübt wurde. Ja, es ist ja kaum mehr jemand zu Kataris gestanden, weil man sich dann in einem gewaltigen Opportunismus auf die Seite der Saudis schlug. Ja.
Man muss sich auch vor allem die geografische Lage von Katar vorstellen. Also wir haben das große Saudi-Arabien und im Süden Saudi-Arabiens haben wir dann die Emirate und genau dazwischen ist Katar. Also Katar hat auch irgendwo geografisch keine andere Wahl, als sich mit anderen Verbündeten wie Iran zum Beispiel zusammenzutun, um Sicherheit zu haben. Ne? Die sind ja auch offizielle Partner der USA, das wusste vielleicht Donald Trump nicht, aber das wussten die vorherigen Präsidenten. Und Katar ist schon auf Hilfe angewiesen. Es kann ganz schnell nach hinten losgehen, wenn diese Hilfe auf einmal weg ist. Ich habe das alles mitbekommen. Seit 30 Jahren, Katar gibt so viel Geld aus, investiert, baut Förderungsanlagen. Katar versucht, seine Beziehungen international aufzubauen, ist immer gesprächsbereit. Aber jetzt sprechen wir nochmal über das Embargo von Saudi-Arabien und Bahrain und so weiter und so fort und Emirate. Katar hat Al Jazeera, Frau Kneißl. Und Al Jazeera ist, also ich will jetzt nicht sagen, Al Jazeera unterstützt Hamas oder andere Bewegungen, aber Al Jazeera tut das doch schon teilweise.
Sie haben eine gewaltige Softpower und sie haben einen gewaltigen Radius über Al Jazeera. Aber ich würde sagen, seit dem Ausbruch der arabischen Revolten, Syrienkrieg und so weiter, mit viel, viel größerer Skepsis in der arabischen Welt und darüber hinaus gesehen wird als zuvor. Al Jazeera, vielleicht kurz für unsere Zuhörer, zusammengefasst, entstand Mitte der 1990er Jahre als der erste 24-Stunden-Sender, hochprofessionell. Man hat damals also weltweit rekrutiert. BBC hatte damals gerade sein arabisches Programm zugesperrt und man hat also die ehemaligen BBC-Journalisten zu Al Jazeera geholt. BBC versuchte dann wieder nach 9/11 Arabisch zu senden, um sozusagen auch hier seine Auswirkungen, also seinen Radius in die arabische, in die islamische Welt hineinzuhaben. Es gelang aber dann nicht mehr so. Und Al Jazeera hatte sich etabliert und plötzlich schauten alle Al Jazeera. Ja, also der englische Sender und arabisch-englisch, es gibt mittlerweile, glaube ich, auch anderssprachige Programme, ich glaube auch ins Persische. Jedenfalls ist Al Jazeera International, sah man, so wie man CNN und BBC sah, ja, und es war plötzlich ein Mast, das da war, hat sich aber meiner Beobachtung aufgrund der doch sehr, sehr zweifelhaften Rolle Katars und auch Al Jazeeras in Ägypten 2011 und auch in Syrien, dann kam wieder eine große Ernüchterung, weil Al Jazeera und Katar standen 100% hinter den Muslimbrüdern in Ägypten. Und damit für den Sturz von Mubarak, als dann Al-Sisi wieder an die Macht kam, 2 Jahre später, drehte sich das Blatt. Und ähnlich verhielt es sich in Syrien. Ja.
Aber und warum? Warum machen sie das? Also wo ist das Interesse? Ich sehe das Interesse nicht.
Ich kann es auch nicht sagen. Also ich habe vor vielen Jahren einmal einen größeren Essay über Al Jazeera geschrieben, aber das war lange vor den vielen Kriegen im Nahen Osten. Und ich hatte damals einen gewissen professionellen Respekt und Bewunderung für das, was Al Jazeera tat. Ja. Bin aber Teil dieser Ernüchterung. Und ich habe auch zweimal ein Al Jazeera-Interview gegeben, aber ich mache es aber nicht mehr, weil es waren so gehässige Verhörfragen. Ja. Also die unterscheiden sich kaum von gewissen öffentlich-rechtlichen Sendern in unseren Breiten in Europa, wenn es darum geht, mit Leuten wie mir, ja, die also so out of the box sind, mit denen will man sich nicht so wirklich auseinandersetzen. Also da wird dann das nachgeplappert, was sie auch in Deutschland oder in Österreich hören würden. Und daher ist also mein Gesamtrespekt für das, was Al Jazeera vielleicht einmal war oder sein könnte, ist gefallen. Aber natürlich mischt das Herrscherhaus, mischt die Politik. Man projiziert über Al Jazeera eine Macht, die man eigentlich aufgrund der Größe gar nicht hat, ja. Also das ist so, wie wenn Sie nehmen jetzt Luxemburg, ist auch vernachlässigen wert in der Größe, weil Luxemburg hat immer über seinen Finanz- und Versicherungsplatz eine viel, viel größere Rolle gespielt, europaweit, global, als es die Größe des Landes je zulassen würde. Und bei Katar verhält sich es ähnlich, ja. Aber man muss ihnen zugestehen, dass sie es eigentlich immer ganz, ganz klug jongliert haben, ja. Also, es kam jetzt nicht zum Totalabbruch von irgendetwas. Es war letztendlich, jetzt haben wir auch wieder eine gewisse Versöhnung, ja. Nichts ist vollkommen gegessen, aber es ist zumindest jetzt wieder eine Art Zusammenarbeit mit den Emiraten da. Man möchte in Syrien einen Neustart machen. Und letztendlich werden sehr viele Leute das katarische Geld weiterhin brauchen. Ja? Also in Europa ist es ganz besonders Frankreich, das seit 20 Jahren mit Katar engste Beziehungen unterhält. Katar hat, ich glaube, eine der größten Botschaften in Paris, hat auch ein Kulturinstitut dort eröffnen lassen vor vielen Jahren. Und da wurden oftmals Regeln außer Kraft gesetzt, um katarischen Wünschen gerecht zu werden. Also das ist in Frankreich gang und gäbe. Und ich habe darüber auch mal vor Jahren einen sehr kritischen Text geschrieben und zahlte auch für diesen Text damals den Preis, dass ich von dem Zeitpunkt an überhaupt nicht Persona non grata an der französischen Botschaft war. Aber das sind nun einmal Fakten, ja. Und jetzt ist eben Katar das Objekt der Begierde und die beliebteste Reisedestination für viele wegen des Flüssiggases, ja. Und gerade da verstehe ich überhaupt nicht die Haltung der deutschen Bundesregierung, die also mit der moralischen Oberkeule wieder vorgeht und sagt, nein, wir wissen noch nicht, ob irgendein Minister hinfährt. Zur Erinnerung, Bundeskanzlerin Merkel ist zu jedem WM-Finale gefahren und vielleicht auch vorher schon, ja, weil sich das irgendwie gehört hat, wenn die deutsche Mannschaft dabei war. Und das ist dann natürlich auch ein Politspektakel.
So, dann Frage des Respekts. Ich meine, sogar Bin Salman, wir haben gerade über ihn gesprochen, einer der größten Konkurrenten des katarischen Emirs. Übrigens war er bei dem Eröffnungsspiel, saß er genau hinter ihm. Also letztlich muss man ja irgendwo einen gewissen Respekt zeigen.
Absolut. Jetzt sind wir wieder bei den guten Manieren und bei dem, was ich gehört. Und ich habe mit meinem ehemaligen Amtskollegen, dem Außenminister Mohammed Al-Saini von Katar, wir haben uns ein paar Mal getroffen, also es war bei verschiedensten Gelegenheiten, er war in Wien, ich war in Katar und ich hatte danach auch nach meiner Ministerzeit, habe ich ihn auch noch einmal, weil ich in Katar einen Vortrag gehalten habe, am Erdgasforum dort getroffen. Ich habe mit ihm stets einen sehr respektvollen, angenehmen und vor allem auch einen interessanten Konversationsstil erleben dürfen. Ja, also er weiß, wovon er spricht. Und das macht ein Gespräch interessant.
Frau Kneißl, willkommen zum Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette, informative Gespräch wieder einmal. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze enden wird. Ich hoffe, es endet alles friedlich und wir kommen zu einem Finale.
Ja, am 18. Dezember werden wir sehen. Wird zweifellos sehr interessant sein, wer sich da gegenübersteht. Wenn ich mich nicht täusche, was gestern oder ist es heute, dass England gegen den Iran spielt. Ich habe das jetzt nicht genau verfolgt, aber damit ist natürlich jedes Spiel um einiges noch brisanter und politisch aufgeladener, als wenn jetzt eine solche WM in Argentinien oder in Spanien oder wo auch immer stattfindet. Ne?
Frau Kneißl, vielen Dank und ich freue mich auf das nächste Gespräch und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch. Alles Gute.
Vielen herzlichen Dank, schöne Grüße nach Berlin und bis nächste Woche. Alles Gute.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.